Herzlich willkommen bei Oberösterreich ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein Name ist Carina Xandner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, dem Podcast des Oberösterreich-Magazins. Hier sprechen wir offen, direkt und ohne Filter mit inspirierenden Menschen, die unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft und unsere Zukunft aktiv mitgestalten. Und genau so eine Persönlichkeit habe ich heute zu Gast. Sie ist Visionärin, eine Brückenbauerin und eine echte Macherin. Ob als Regionalleiterin von Teach for Austria in Oberösterreich, als Universitätslektorin oder als Speakerin zu Themen wie Social, Entrepreneurship, Corporal Social Responsibility und Zukunftsmanagement. Christiane Steinlechner bewegt etwas. Ihr Motto? Machen statt reden. Mit einem beeindruckenden Werdegang von der Wirtschaftsuniversität Wien über die New York University bis hin zu Management Consulting und Bildungsarbeit vereint sie Wirtschaft, Bildung und Soziales auf eine Weise, die nicht nur innovativ, sondern auch zukunftsweisend ist. Und genau darum geht es heute. Future Minds, Future Leaders. Wie sieht die Führung der Zukunft aus? Wie schaffen wir Chancengerechtigkeit in der Bildung? Und warum müssen wir heute aktiv gestalten, statt abzuwarten? Das und mehr besprechen wir jetzt. Natürlich ungefiltert. Christiane Steinlechner, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, danke für die Einladung.
Gehen wir aufs Du über?
Sehr gerne.
Perfekt. Christiane, schön, dass du da bist. Future Minds, Future Leaders. Was bedeutet für dich das wirklich konkret? Sind wir in Österreich auf dem richtigen Weg oder hinken wir hinterher?
Das Thema Future Minds bewegt mich seit ein bisschen mehr als 2 Jahren. Und zwar aus dem Grund, weil ich hatte das Gefühl, es wird sehr, sehr viel gejammert. Und auf der gleichen Seite habe ich gesehen, es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Chancen. Und deswegen wollte ich auch mit dem Future Minds Summit, was letztes Jahr das erste Mal war, aufzeigen, was ist denn alles möglich? In welchen Feldern können wir denn alles etwas bewegen? Und da habe ich gesehen, dass doch viele Menschen auch in Oberösterreich sehr interessiert daran sind, ihre eigene Zukunft zu gestalten. Und dieses Jahr haben wir gesagt, okay, welche Skills benötigt es, um diese Zukunft dann tatsächlich zu gestalten, um kreativ zu sein. Und deswegen haben wir uns den Inner Development Goals gewidmet, die ja im Prinzip dazu konzipiert worden sind, um diese Sustainable Development Goals zu erreichen. Und es war auch für mich persönlich eine absolute Bereicherung, sich mit den eigenen Möglichkeiten zu beschäftigen. Und ich glaube, dass wir hier Schritt für Schritt einen positiven Weg gehen. Gerüstet sind wir aber noch nicht.
Viele reden über Bildungsgerechtigkeit, aber was braucht es wirklich, um gleiche Chancen für alle zu schaffen? Und was ist da der größte Hebel?
Ich war jetzt gerade die letzten 2 Tage auf der European Conference von Teach for All und es war sehr, sehr spannend, weil auch der OECD Mr. PISA da war, Andreas Schleicher. Und wir sehen, dass wir speziell in Europa, in Österreich eher durchschnittlich sind, wenn wir uns den nationalen Bildungsbericht ansehen. In einigen Bereichen wie Mathematik und Naturwissenschaften vielleicht ein bisschen drüber. Aber was wir haben, einen massiven Social Gap. Das bedeutet eben, dass die Jugendlichen, die aus einem Elternhaus kommen, das sozioökonomisch schlechter gestellt ist, dass die durchaus Nachteile haben. Schon aufgrund dessen, dass man sich sehr früh meistens mit 10 herum entscheiden muss, welchen weiteren Schulweg man geht, ja. Und die Jugendlichen, die dann in den Mittelschulen, speziell in den Ballungsgebieten landen, das sind diejenigen, denen vielleicht auch öfters weniger zugetraut wird, wo man dann auch aber sieht beim Kompetenzerwerb, dass sie tatsächlich schlechtere Leistungen bringen, wo man auch sieht, dass zusätzliche Angebote nicht in Anspruch genommen werden können, wie zum Beispiel Nachhilfe, Lernbetreuung, außerschulische Aktivitäten. Also da gibt's ganz, ganz viel, wo wir nachbessern können und wo wir vielleicht nicht ganz so gut sind, genau in diesen Bereichen beim Nachbessern. Und ich bin aber überzeugt davon, dass es möglich ist, Jugendliche zu begeistern, ihnen wieder Perspektiven aufzuzeigen, ihnen aufzuzeigen, worin sie wirklich gut sind Und das war auch das Spannende eben bei dieser Diskussion, wo der Andreas Schleicher gesagt hat, die Bildung in einem Land im Prinzip sollte dort ansetzen, dort, was die Volkswirtschaft benötigt, das, was der einzelne Jugendliche quasi mit Leidenschaft macht und dort, wo er gut ist oder sie gut ist. Und genau an diesem Schnittfeld sollte Bildung ansetzen.
In der Wirtschaft heißt es ja oft, wer führen will, muss Leistung bringen. In NGOs und im Bildungsbereich ist Führung oft anders. Was macht gutes Leadership aus?
Ich würde es gar nicht unbedingt sagen, dass es anders ist, zumindest nicht bei Teach for Austria, wo ja ich tätig bin. Im Gegenteil, sehr, sehr professionell. Das ist unser Anspruch auch an uns selbst zu reflektieren. Das ist die Basis für gutes Leadership, zu wissen, wer man ist. Active Listening ist auch so eine Methode, um eben auch ja zu verstehen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, zuzuhören, zu verstehen, neue Ansätze auch in die eigenen Gedankengänge mitzubringen. Ja, und Leadership bedeutet für uns, Verantwortung zu übernehmen, um Veränderung zu bewirken. Und das ist der große Unterschied zwischen Leadership und Management. Da geht es um Aktivität, da geht es um Zukunft, da geht es um gestalterischen Willen und da geht es nicht unbedingt ums Verwalten.
Du hast ja sowohl in der Unternehmenswelt als auch in der Bildungsbranche gearbeitet. Gibt es eine Sache, die Unternehmen von Schulen lernen können und umgekehrt?
Weil ich gerade gestern darüber gesprochen habe, beginnen wir von dem, was vielleicht Schulen lernen können. Ich denke, Schulen sollten die Möglichkeit bekommen, viel mehr in Richtung Schulentwicklung zu tun. So wie es ja jetzt auch im Moment in der Wirtschaft ganz stark ist, das Thema Transformation, HR, also eben auch in Richtung Leadership. Und da sollten Schulen viel mehr Instrumente in die Hand bekommen, eben um Personalentwicklung auch zu machen, ja. Weil es geht ja keine Lehrkraft in eine Schule hinein, ohne unambitioniert zu sein. Aber vielleicht verliert man dann irgendwann einmal doch auch so ein bisschen das Licht am Ende des Tunnels. Und umgekehrt, was kann man von der Schule lernen? Auf alle Fälle bis zu einem gewissen Grad auch das Miteinander, das Lernen in einem Biotop. Und wenn man sich die Schule heutzutage anschaut, aufgrund dessen auch, dass eben die demografische Zusammensetzung eine andere ist, dann ist das ja im Prinzip, wenn es darum geht, diese Future Skills zu erlernen, dann ist das das reale Biotop, wo man lernt zu kommunizieren und zu kollaborieren.
Corporate Social Responsibility, das ist das Wort jetzt. Was bedeutet das für dich wirklich?
Schon allein aufgrund auch der Reporting-Vorschriften, zum Beispiel aus der Europäischen Union, müssen ja immer mehr Unternehmen sich auch mit dem sozialen Gedanken beschäftigen. Also nicht nur der ökologische Nachhaltigkeitsgedanke, sondern auch der soziale. Und ich denke, es sollte kein Selbstzweck sein. Jedes Unternehmen muss für sich definieren, was es bedeutet, soziale Verantwortung zu zeigen. Das geht natürlich nicht allumfassend, weil ein Unternehmen ist natürlich auch noch immer sich selbst seinen Mitarbeitenden gegenüber verantwortlich. Aber schon da kann man anfangen, ja. Also Mitarbeiter, wer sind die Mitarbeitenden der Zukunft? Was bedeutet das in unserem Umfeld? Und ich tue mir immer ganz schwer, wenn es darum geht, ja, zu sagen, wir brauchen Fachkräfte von außen. Und dann sind wir in einem Umfeld, in einer Region, wo es aber auch sehr viele Potenziale noch gibt in den Schulen. Und deswegen denke ich, dass auch Unternehmen gut daran tun, sich in ihrem eigenen Umfeld umzusehen, wo sie eben wirken können.
Viele Unternehmen entdecken jetzt gerade das Corporate Volunteering, also soziales Engagement der Mitarbeitenden. Ist das ein PR-Gag oder ist das mehr?
Wie auch immer. Also früher war der gerade beim Sponsoring so, das tue Gutes und rede darüber. Ja, Unternehmen reden auch darüber. Schon aus diesem Grund auf der einen Seite, weil sie das ja auch kommunizieren müssen, aufgrund eben der Berichterstattung, aber auch, weil oft eben mit Non-Profit-Organisationen zusammengearbeitet wird, die ja wirklich Sinnvolles bewirken und einen Impact haben. Und auch diese Sichtbarkeit können Unternehmen im Prinzip schaffen, ja, indem sie ihre Hebel nützen, indem sie ihre Reichweite nützen. Und in Bezug auf die Mitarbeiter denke ich, dass es sehr viel auch an Verständnis sein sollte seitens der Unternehmen, das nicht top-down herunterzubrechen und zu sagen, ihr müsst das jetzt machen. Ja, es ist nicht für jeden Mitarbeitenden geeignet, weil jeder Mitarbeiter unterschiedliche auch Verpflichtungen hat. Eine Mutter mit zwei Kindern, die Teilzeit arbeitet, für die ist es vielleicht ein bisschen schwierig, dann zusätzlich noch extra Stunden hier zu machen. Also das muss auch individuell, glaube ich, sehr gut bewertet werden.
Christiane, du warst in Wien, Linz, New York, hast mit den unterschiedlichsten Menschen gearbeitet. Gibt es eine Begegnung, die dein Denken über Führung oder Bildung besonders geprägt hat?
Es gibt tatsächlich eine Person, ich will aber den Namen jetzt nicht nennen. Und zwar war das bereits während meiner Studienzeit, wie ich an der WU in Wien studiert habe. Es war ein Oberösterreicher, der in einem wirklich sehr bedeutenden Unternehmen ganz an der Spitze war. Und der hat meine Meinung schon sehr früh wertgeschätzt. Und das, also er war quasi wie ein Mentor für mich und hat mich schon während meiner Studienzeit mitgenommen zu seinen Besprechungen und hat mir gezeigt, was Führung bedeutet, hat mir gezeigt, was strategische Entscheidungen bedeuten. Und das war für mich wirklich sehr, sehr großartig, hier auch zu sehen, wie solche Menschen im Prinzip auch ganz normale Menschen sind und anderen Chancen geben können. Und ich habe gelesen von einer Kollegin von mir, die beim WWF Chefin war, die hat gesagt, für sie war das ganz wichtig, auch Mentoren, Mentorinnen zu haben. Und das kann ihm nur jedem ans Herz legen, wenn sie die Möglichkeit hat, ja, nutzen. Viel reden, viel erfahren, viel fragen und zuhören.
Wir haben ja gehört, machen statt reden, das ist dein Motto. Gibt es einen Moment in deiner Karriere, wo du dachtest, jetzt muss ich wirklich handeln, weil sonst passiert nichts?
Definitiv. Ich bin so aufgezogen worden von zu Hause, dass auch eine Frau alles erreichen kann. Und deswegen war dann ein bisschen, wie soll man sagen, die Ernüchterung da, dass es nicht so ist. Mein Vater hat das überhaupt nicht verstehen können, weil der ganz anders denkt. Also meine Schwester und ich sind ganz so wie seine mitarbeitenden männlichen Kollegen aufgezogen worden. Und wenn wir ihm gesagt haben, du, wir stoßen da gerade irgendwo an, hat er gesagt, nein, das gibt's nicht, ja. Und speziell dann, wenn man auch Mutter wird und auch sich natürlich der Mutterschaft widmet, den Kindern widmet, der Erziehung der Kinder widmet. Und ich habe zwei Kinder, die sehr unterschiedlich sind. Und wenn ich mich nicht um, würde ich sagen, die schulischen Belange meines Sohnes gekümmert hätte, also ich habe schon in der zweiten Klasse Volksschule gesagt, der bleibt sitzen, ja. Und das war schon eine harte Zeit, wo ich mir gedacht habe, bah, jetzt habe ich so viel Ausbildungen, jetzt habe ich so viel kennengelernt auf der ganzen Welt und jetzt sitze ich hier und bin im Prinzip, weil ich bin das meinem Kind schuldig, im Prinzip bis zu einem gewissen Grad ja dazu verpflichtet, die Füße still zu halten. Und dann habe ich mich wirklich wieder zurückarbeiten müssen, ja, und um zu wissen auch, ja, was kann ich denn überhaupt, ja? Also auch psychisch wieder, indem ich mir gesagt habe, ja, nur weil ich Mutter bin, bedeutet es nicht, dass alles an Fähigkeiten, die ich mir erworben habe, dass die verschwunden sind. Und das war schon, glaube ich, ein ganz entscheidender Moment, da wieder auf die Beine zu kommen.
Wenn du für einen Tag Bundesministerin für Bildung und Wirtschaft sein könntest, was wäre deine erste Maßnahme?
Ich würde in die Schule gehen. Also ich würde in die Schule gehen und schauen, weil das tun wir ja auch immer wieder. Und meine erste Maßnahme wäre wahrscheinlich, ja, wirklich die Lehrkräfte zu stärken. Weil wir wissen, und eben auch, weil ich den Andreas Schleicher von der OECD erwähnt habe, wir wissen, dass es auf die individuelle Lehrkraft ankommt. Und Bildung muss im Prinzip selbstverständlich sein. Das heißt, ich würde auch meinen Ministerkollegen sagen, es soll keine Diskussion sein, ob wir Bildung brauchen oder nicht. Das ist einfach die Basis für alles.
Okay, das heißt, es gibt ja grundsätzlich viele großartige Konzepte für eine bessere Bildung, aber es scheitern viele in der Umsetzung. Liegt es auch eben daran?
Ich glaube, es liegt daran, weil die Strukturen vielleicht teilweise nicht passen. So wie ich vorher schon gesagt habe, da gibt es einiges, was natürlich auch Schulen, in dem Fall bis zu einem gewissen Grad fast geschlossene Systeme von der Wirtschaft lernen können. Eine Maßnahme wäre zum Beispiel auch, dass man Schulen, es gibt zwar Schulautonomie, aber man muss Schulen auch empowern. Man muss auch die handelnden Personen im Prinzip befähigen. Und eine Maßnahme ist sicherlich auch, dass Schulen zusammenarbeiten. Ja, wir wissen ja aus der Wirtschaft, dass Clusterbildung für die Innovation ganz wichtig ist. Ja, also kann das durchaus auch im Bereich der Schulentwicklung gelten. Und ich möchte eigentlich, dass das Bildungssystem, und langsam geht es so, ja, dass das Bildungssystem ist ja im Prinzip, wenn man es systemisch betrachtet, da gibt es ja viele, viele andere Rädchen, die daran wirken, ja. Und ich glaube, dass das Bildungssystem, das Offizielle, eben ganz stark, und das öffnet sich eben leicht, mit diesen Rädchen, mit diesen Stakeholdern interagieren muss, weil Impulse wurden bislang immer nur von privaten Initiativen eingebracht. selten, weil eben auch die Möglichkeiten, die Sichtbarkeit größer ist, dann von der öffentlichen Hand.
Welche Trends im Bereich Leadership oder Bildung faszinieren dich im Moment gerade besonders?
Was mich ganz stark fasziniert, sind verschiedene Ansätze, wo ich mir immer denke, okay, wie weit kann es denn gehen, ja? Adaptive Leadership oder Conscious Leadership, ja, wo es ganz, ganz wichtig ist, eben zu wissen, in welcher Situation befindet man sich gerade, in welcher Konstellation befindet man sich gerade. Und da gibt es ja dieses, so ein bisschen die Paraphrase zu sagen, okay, sich nicht im Ballroom, also quasi im Gewimmel zu befinden und aus dem heraus zu agieren, sondern sich quasi auf dem Balkon zurück zu ziehen, zu verstehen und erst dann zu handeln. Und das fasziniert mich deswegen so besonders, weil ich das selber lernen habe müssen. Ja? Also ich war immer so, dieses Machen statt Reden, das ist schon wichtig. Also ich bin eine, die anpackt. Ja? Aber da auch wirklich, so wie ich vorher gesagt habe, active listening, verstehen und dann erst zu agieren. Und das müssen wir, glaube ich, zumindest vielleicht auch ein bisschen meine Generation lernen, weil uns ist es ja, wir sind ja so erzogen worden, zu tun. Ja, und in der Bildung, was fasziniert mich da besonders? Schon auch die Elementarbildung, ja. Also ich bin jetzt absolut keine Expertin, aber ich weiß, wie notwendig das ist, schon in diesen frühen Lebensphasen mit Kindern zu arbeiten, ja, die hier ja viel spielerisch ganz viel Wissen sich aneignen. Und wir sehen eben dann auch, wenn das nicht passiert, ja, dass Jugendliche, die dann eben zum Beispiel mit nicht deutscher Alltagssprache, mit sozioökonomisch schwierigen Bedingungen, dass die dann zum Beispiel am Ende der Volksschule schon 3 Jahre Rückstand haben.
Unglaublich. Wir sind ja jetzt, oder wir leben in Zeiten von KI und Digitalisierung. Welche Fähigkeiten werden in Zukunft über Erfolg und Misserfolg entscheiden?
Die künstliche Intelligenz ist ein großartiges Hilfsmittel. Es gibt in der Forschung so ein breites Feld, das schon beackert wird, in der Medizintechnik zum Beispiel. Es ist faszinierend, ja. Aber ich glaube, es geht nicht unbedingt darum, dass man da der beste Programmierer ist und wird. Es ist ja nicht jeder dazu geeignet, sondern dass wir die Vorstellungskraft haben, was man alles damit machen kann, ja. Und so wie ich vorher schon gesagt habe, auch diese Skills zu haben, kritisch mit diesen Hilfsmitteln auch umzugehen. Zu sagen, was wollen wir damit tun? Und ich sehe das bei meinen Studierenden, die durchaus natürlich, das ist auch nicht unerwünscht, bei mir persönlich, ich habe ein bisschen ein Problem damit aufgrund Nachhaltigkeit der ökologischen, die eben mit ChatGPT umgehen. Und dann sage ich ihnen bitte, und ich möchte jetzt aber eure persönliche Reflexion haben. Ich möchte eure Learning Journey haben. Ich möchte von euch wissen, das, was ihr euch jetzt da im Prinzip herausgesaugt habt, wozu verwendet ihr das? Wozu könnt ihr das anwenden? Und ich glaube, diese Vorstellungskraft zu haben und diesen Purpose dann in weiterer Folge zu entwickeln, also diese Driving Force zu haben, das ist das, was wir brauchen.
Du bist ja seit Jahren in der Lehre aktiv. Wie hat sich das Studium verändert und sind die Studierenden heute anders als vor zum Beispiel 10 Jahren?
Definitiv. Also definitiv, so wie man ja, wie sich ja Generationen entwickeln. Vor 10 Jahren war es ja die Generation X, jetzt sind wir bei der Generation Z angelangt. Ich selber habe mich sehr stark entwickeln müssen in der Art und Weise, wie ich die Lehre anlege. Und ich würde sagen, definitiv in den letzten 5 Jahren ist so ein Riesenruck passiert durch die Pandemie. Ich kann mich noch so gut erinnern, weil das war ja genau vor 5 Jahren, wie die Studierenden zu mir gesagt haben, so, wir sehen uns nicht mehr dieses Semester. Es hat gerade der Herr Kanzler verkündet, es gibt einen Lockdown. Gut, und dann war die Frage, wie gehen wir jetzt in Kontakt mit den Studierenden? Und das hat sich so rasant entwickelt, dass es plötzlich dann aber erst im Wintersemester Zoom gegeben hat und wir alle so glücklich waren zu interagieren. Das ist etwas, was sich ganz stark gewandelt hat, zumindest in meiner Herangehensweise. Die Interaktion. Also nicht frontal irgendwelche Vorlesungen zu halten, sondern die Interaktion zu fragen. Wir haben auch in Oberösterreich mittlerweile schon internationale Studierende. Und da sage ich immer bitte zu den Kollegen und Kolleginnen, zu den Studierenden, sage ich immer bitte, nehmt das doch bitte als ein Asset, woran wir wachsen können, zu erfahren, wie es in anderen Ländern funktioniert, welche Beispiele, welche Herangehensweisen. Also es hat sich definitiv hier viel geändert, wo man eben auch versucht, dann anwendungsorientierter zu arbeiten.
Wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, welche Entscheidung würdest du heute anders treffen?
Ich glaube keine, ganz ehrlich. Also ich bin eine Person, die schon überlegt, was sie tut Na, ehrlich gesagt, es war alles gut, so wie es war. Ich habe überall etwas Positives rausgezogen. Natürlich hadert man oft, ja. Also zumindest bei mir ist es sehr, sehr oft der Fall. Und ich habe mir gerade überlegt, beim Hergehen, was zum Beispiel für mich absoluter Luxus ist, ist wirklich zu denken. Ich liebe es zu denken, ja. Und ich glaube, es ist alles so gekommen, wie es ist, ja. Und wahrscheinlich, wenn ich sagen würde, ich hätte diese oder jene Entscheidung anders getroffen, würde ich irgendeinem von meinen Lieben auf die Füße treten und das möchte ich nicht.
Ist nicht die Gefahr von KI auch, dass die Menschen aufhören zu denken?
Auf alle Fälle. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe, es ist ein Hilfsmittel. Und wir haben uns damit zu beschäftigen, wie wir das Hilfsmittel und wozu wir dieses Hilfsmittel einsetzen können. Und das ist ja das Problem dann zu sagen, okay, ich schreibe mal schnell einen Prompt und bekomme dann irgendwas raus und handle nach dem. Und ich sehe das ja auch, dieses Thema auch, Media Literacy ist ein wesentliches, wo wir ja lernen, eben mit Informationen umzugehen, diese Informationen quer zu checken, diese Informationen zu reflektieren und zu überlegen, okay, was tue ich denn jetzt damit? Und da ist auch in den Schulen noch ein riesen Handlungsfeld.
Christiane, was ist dein größtes Ziel für die nächsten 5 Jahre, persönlich und auch beruflich?
Ich habe mir das gut überlegt, auch weil ich in letzter Zeit sehr viele auch Impulse bekomme beruflicher Natur, wo ich mich vielleicht auch verändern könnte, ob ich mehr in die Lehre gehe, ob ich bei dem bleibe, was ich tue. Also ich bin ja Vollzeit für Teach for Austria verantwortlich in Oberösterreich und eben mache jetzt so viel Lehre wie noch nie. Ich glaube, ich würde da in den nächsten 5 Jahren zumindest nichts verändern wollen. Ich habe mir das überlegt, könnte ich nur in Oberösterreich sein, ohne eben auch jetzt diese ganzen Impulse internationaler Natur oder österreichischer, auf österreichischer Ebene. Ich bin zum Beispiel durch Teach for Austria auch in den UNESCO-Fachbeirat für transformative Bildung gerufen worden. Das sind so spannende Impulse und ich glaube, mein persönliches Ziel, und daran arbeite ich auch wirklich, ist es, a wise old lady zu werden. Und das ist eben mein Ziel.
Das hast du schön gesagt. Du sprichst 5 Sprachen, habe ich recherchiert. Das wusste ich von dir noch gar nicht. Hast du schon mal alle in einem Gespräch durcheinander gebracht?
Ja, also alle nicht, aber ich weiß noch ganz genau, wie ich Französisch und Italienisch zur selben Zeit gelernt habe. Und es war eine Katastrophe, weil Französisch hatten wir in der Schule als Gegenstand, Italienisch als Freigegenstand. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, also ich kann das jetzt nicht mehr parallel lernen, weil ich dann Französisch und Italienisch verwechselt habe. Englisch geht mittlerweile ganz gut, aber ich habe auch kein Problem, wenn ich in einer Konversation bin und ich unterrichte ja auch auf Englisch, dass ich auch durchaus, wenn mir Wörter fehlen, ich meine Studierenden als ein lebendes Lexikon verwende.
Wäre dein Leben eine Netflix-Serie? Wie würde sie heißen?
Wir hatten sogar schon einmal eine Serie, nämlich im ORF, weil von einer sehr guten Freundin von mir, der damalige Freund ist Drehbuchautor. Und die Serie hat geheißen Mitten im Achten. Und das waren die Steinlechners. Ich heiße ja Steinlechner im Nachnamen, ist dann aber abgesetzt worden. Offensichtlich war das Setting dann in Wien nicht so lustig wie in Oberösterreich. Genau, also es wäre dann gewesen wahrscheinlich mitten in Linz.
Welcher Moment in deiner Karriere war so absurd, dass du heute noch darüber lachen musst? Gab es da einen Moment?
Absurd? Also ich im Nachhinein vielleicht. Und zwar musste ich mich einmal, also ich war ja 3 Jahre lang in einer internationalen Unternehmensberatung, wo ich finde, es waren schon die Hierarchien gegeben, ja. Es war zwar ein freundschaftliches Miteinander, aber ich musste mich bei einem Auftraggeber für einen Fehler in einer Berechnung entschuldigen, die nicht einmal ich gemacht habe. Und das war absurd.
Christiane, was sind deine 3 wichtigsten Werte im Leben?
Menschlichkeit. Das ist für mich der absolut wichtigste. Ehrlichkeit und Neugier.
Woran glaubst du?
Ich glaube an das Miteinander. Also ich bin wirklich so, ich schaue so gern in die Augen von Menschen. Und ich gehe auch manchmal durch die Stadt und lächle bewusst Menschen an. Und das ist mir wahnsinnig wichtig, da ein Quäntchen vielleicht Freude auch in fremde Leute vielleicht hineinzusehen.
Das ist spannend, weil wenn man so durch die Stadt geht und die Menschen so beobachtet, es hat fast keiner ein Lächeln im Gesicht. Das ist dann schön, wenn man angelächelt wird, weil dann muss man automatisch mitlächeln. Mhm. Meine letzte Frage nun, was stimmt dich zuversichtlich?
Also mich stimmt das schon zuversichtlich, dass junge Menschen, auch wenn sie jetzt andere Herangehensweisen haben an die Berufswelt vielleicht, ja, aber dass junge Menschen etwas bewegen wollen an und für sich, ja. Also es gibt niemanden, der nichts bewegen will, ja. Man verliert vielleicht einmal die Perspektive, man ist vielleicht orientierungslos, aber jeder will im Prinzip doch Potenziale entfalten. Und das stimmt mich zuversichtlich und auch die Unterschiedlichkeit sehe ich bei meinen eigenen Kindern, sehe ich, wenn man in Schulen ist, sehe ich auf der Universität die Unterschiedlichkeit und das ist sehr, sehr bereichernd.
Christiane, vielen Dank für diese schönen Abschlussworte und für das sehr, sehr interessante Gespräch. Danke fürs Kommen, Christiane Steinlechner.
Dankeschön.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.